Ich bin in meiner Podcast-Ära wirklich gekränkt, muss man sagen. Ich finde auch, dass zu diesem Zeitpunkt jetzt an diesem Montagmorgen Thomas Wagner irgendwie völlig, also da habe ich kein Verständnis, da habe ich kein Verständnis für. Das ist entbehrt jeder Grundlage, wirklich. Und also, dass wir Montagmorgens einen Podcast machen, das ist schon wirklich verrückt. Das ist für meine Podcast-Ehre schwierig, Thomas. Das ist wirklich schwierig. Was soll ich, was? Also du sitzt da so nonchalant auf deinem Berg oben, am Kölnsee und blickst auf mich runter. Jetzt sag doch auch mal was. Du äußerst dich ja gar nicht dazu.
Ich kann gerne was dazu sagen, Uli. Ja. Man nennt dich ja nicht umsonst den Paten vom Podcast.
Na, Moment, erstmal also, bin ich ja Mike Tuchel wieder. Thomas, ich bin ja Mike Tuchel, hallo?
Ja, klar, aber also ganz ehrlich, wenn ich Thomas Tuchel wäre, ich krieg mich schon zum Wochenbeginn hier gar nicht mehr ein. Ich möchte einfach in dir den Gegenspieler vom Tegernsee sehen.
Ach so.
Ich muss ganz ehrlich sagen, man hätte das ja auch als Tuchel einfach so wegschlucken können. Aber das hat er nicht gemacht. Ich finde, er hat sich da echt gut gewehrt, muss ich wirklich sagen. Mm. Und sich mittlerweile dieses Gewäsche anzuhören, also und dann adäquat zu reagieren, da braucht man eigentlich noch nicht mal mehr, überbordernden Mut, sondern irgendwann muss da auch mal einer kommen, der sagt, Uli, jetzt ist Schluss. Und dafür braucht man aber
Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
Lass uns doch einfach mal ein bisschen über die Psyche reden heute Morgen. Denn ich glaube, es ist dringend Zeit, mal auch über die Psyche zu reden, liebe Eiergemeinde da draußen. Ihr könnt euch gerne mit einklinken, wie ihr das übrigens sehr, sehr, sehr fleißig tut. Vielen Dank dafür. Wir lesen eure Kommentare alle restlos und die sind wirklich teilweise wunderbar. Ich sitze meistens morgens dann auch in meinem Büro, kugel mich, was da alles so reinkommt. Das ist wirklich wunderschön. Das ist vor allen
Dingen. Er hat so ein gläsernes Studio. Er schaut auf die Küste von Dänemark.
Genau.
Das Wasser schwappt unten so gegen die leicht aufgemauerten Steinchen da. Und ach, es ist einfach ein Idyll.
Irre. Exakt, so ist das. So ist das. Und dann muss man sagen, man kann auch an so einem Morgen mal über Psyche reden. Was ist eigentlich mit der Psyche von Uli Hoeneß los? Was passiert da in einem Menschen, der alles erreicht hat, alles verloren hat und doch zu Ehren wiedergekommen ist und dann Thomas Tuchel basht, so von oben und einfach so wahrscheinlich bei einem schweren Roten einfach mal sagt so, gar kein Tuchel. Also was soll das? Zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nachzukacheln? Verstehe ich nicht. Verstehst du es?
Also ich habe hier erstmal, ich weiß nicht, ob du diese Videos gesehen hast von diesem Gesprächsabend bei der FAZ. Also erstmal Respekt an die Kollegen, so ein Interview hinzubekommen und das dann so viele Schlagzeilen rauswirft, hervorragend. Und wenn man das sieht, das ist Uli Hoeneß, wie er leibt und lebt. Präsig, satt, selbstzufrieden, liegt er da, räkelt sich in seinem Sessel und haut da ein Ding nach dem anderen raus. Ja. Also wir müssen erstmal die ganz kurz über die Aussage sprechen Richtung Alonso. Da hat ja seine Frau Susi.
Ja, die Susi. Ne?
Genau, die Susi hat ja schon direkt gesagt, den kriegst du nicht, der hat Charakter. Ja. Jetzt habe ich mir vorgestellt, Alonso hätte zugesagt, denn er war ja der Nummer 1 Kandidat der Bayern. Er hat ein Angebot von den Bayern vorliegen gehabt. Sie wollten ihn mal wieder mit Kohle zuschießen.
Dann wäre die Susi Sportdirektorin geworden.
Ja, und jetzt stell mal vor, der Alonso hätte ja gesagt dazu. Dann heißt das ja im Umkehrschluss, Bayern München hätte sich einen charakterschwachen Trainer geholt. Wenn ich der Logik, ich meine, Logik kannst du das ja fast alles nicht mehr nennen, aber das Uli H. vom Tegernsee jetzt erstmal.
Nein, das ist die Susis Logik.
Ja, klar, aber er hat das ja bestätigt. Er hat ja seiner Frau recht gegeben, wäre ja seine beste Beraterin und hat halt gesagt, es ist gut, dass er in Leverkusen bleibt, sonst hätte er keinen Charakter. Also spiel das Ding, wie gesagt, mal durch. Alonso hätte jetzt bei den Bayern unterschrieben.
Ein charakterloser Trainer.
Zum Zweiten diese Sache mit den, dass er keine Spieler entwickelt, Thomas Tuchel, das werden ja selbst die größten Tuchel-Bächer und Hater unter den Bayern-Fans nicht bestreiten, dass er jemanden wie Pavlovic zum Stammspieler gemacht hat. Ja. Dass er Musiala nie in Frage gestellt hat. Also man kann sicherlich das Wirken von Thomas Tuchel bei den Bayern in vielem hinterfragen, aber nicht, dass er die jungen Spieler nicht gefördert hat. Das ist einfach sachlich falsch.
Bruchweg-Boys, einfach nur mal so ein Stichwort. Ne?
Ja, klar.
15 Jahre her, liebe Freunde. Ja. 15 Jahre her.
Ja, und er hat ja auch bei Chelsea junge Spieler eingebaut. Also das ist ja etwas, was sogar seine größten Kritiker ihm als positiv hinrechnen. Ja. Und jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Figur Uli Hoeneß mal anguckt, bei dem ich ja eh schon Puls kriege über all die Jahre, dann muss man als erstes mal sagen, er war ein überragender Fußballer, das kommt oft ein bisschen zu kurz, der zu früh seine Karriere wegen einer schweren Verletzung beenden musste. Der war wirklich als Spieler Weltklasse. Der hat 78 einen maroden Club an derselbener Straße übernommen. Und was selbst ich nie bestreiten würde, wäre, dass er diesen Club aus den Miesen zum Finanzkoloss in Deutschland gemacht hat. Er war Ende der 70er schon mit seiner Frau in San Francisco, hat sich die Vermarktung der NFL angeguckt. Er war, was Finanzierung angeht, allen anderen immer weit überlegen, inklusive aller dreckigen Tricks. Ich sage nur, wiederholt, 40 Millionen Bestechung Leo Kirsch an alle Bayern-Hater, die jetzt sagen, der Wagner lässt sich über Hoeneß aus. Bitte nachlesen, da werdet ihr das finden. Das ist eine sogar ein Gerichtsurteil damals gewesen.
Das die erste, Strafe
fiel, genau, fiel nämlich mit 2 Millionen aus. So, aber jetzt darf man sich da mal weiterfragen. Entschuldigung, dass ich mich hier gerade schon, ich habe schon um 8.19 Uhr wirklich Puls. Und dann darf man sich aber fragen, rein sportlich hat Uli Hoeneß so viele Fehlentscheidungen getroffen. Der hat Spieler gekauft schon in den 80er Jahren. Mihajlovic, McInally, Kalle de Haie. Es ging entweder darum, den Konkurrenten zu schwächen, oder da hat überhaupt gar keiner hingeguckt. Die haben Leute gekauft aus Südamerika. Bernardo, da haben alle gedacht, das ist der Bruder irgendwo, muss, der kann doch kein Fußballspieler sein. Aber weil sie so viel finanziellen Vorsprung hatten, hat das alles, im Gegensatz zu anderen Vereinen, sind die Bayern nie abgeschifft. Und das ist natürlich Uli Hoeneß Verdienst, diese Finanzierung. Aber von rein sportlich, außer Konkurrenz schwächen und die zu holen, die selbst wir beide nach einer Flasche Cognac gefunden hätten morgens, die Spieler und Trainer zu verpflichten, nichts. Und jetzt, wo er wie so ein Pate präsig da hinten sitzt mit Rummenigge, macht mal meine Nachfolger, aber wir, wenn ihr einmal den Bleistift falsch spitzt, dann bin ich ja wieder da, erzählt der ein Zeug, und das erfahre ich ja selbst ich, der jetzt an derselben Straße vielleicht jetzt nicht der gern gesehenste Gast wäre, die schütteln ja alle nur noch den Kopf bei den Bayern. Was der redet, das ist ja nicht mehr zu ertragen. Und Ralf Rangnick ist übrigens zutiefst irritiert auch darüber, wie er über Tuchel spricht. Also Uli Hoeneß, man möge ihm zurufen, setz dich doch bitte hin, genieß dein Geld, aber dass jemand, der ja vor knapp 10 Jahren auch büßen musste, für dass er es auch nicht immer so, ja, wie soll man sagen, so ernst genommen hat mit Recht und Ordnung, dass der sich hinsetzt und alles und jeden vernichtet, also das ist für mich ein bodenloser Skandal, muss ich ehrlich sagen.
Also es ist ja von vorne weg eine Hybris ohne Ende, und das nicht erst seit gestern und nicht erst seit Susi ihm wieder was ins Ohr gesungen hat, was er dann einfach weitergeplappert hat. Aber es ist ja wirklich an Hybris nicht mehr zu, ist es ja nicht zu überbieten. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn man jetzt alles mal beiseite lassen würde und jetzt auch mal sagen würde, naja, es ist halt einfach auch, er kommt in ein Alter, wo man dann halt auch mal Sachen vergisst vielleicht und wo man vielleicht dann auch nicht mehr so richtig einordnen kann nach einem schweren Roten, wo man gerade steht. Also wenn man das alles mal rauslässt. Du hast eins angesprochen, und das finde ich eigentlich das Interessanteste jetzt in dieser ganzen Diskussion. Max Eberl hat ja auch dann gesagt, man ist immer gespannt, wann es ein Thema von Markus Lanz wird, die ganze Trainersuche, wann der sich einschaltet. Also Eberl hat schon einen gewissen Galgenhumor, weil er gerade merkt, hat ja auch in Interviews gesagt, dass das ziemlich intensiv sei, was dabei bei München so abgeht, beziehungsweise seine Arbeit. Was macht denn bitte dieser Zirkus mit einem Ralf Rangnick, der gerade in Vertragsverhandlungen steht, wo der österreichische Fußballverband dann auch sagt, naja, er hat einen Vertrag, liebe Leute, also so einfach ist es dann doch nicht. Und die dann wahrscheinlich auch nochmal die Ablöse auch nach oben treiben wollen. Also da ist man jetzt so quasi auf der Ziellinie, der Rettungsanker, also Kandidat 5 oder 6 in der Liste, nachdem 1 bis 5 nicht funktioniert haben oder abgesagt haben, steht noch auf der Kippe und ist noch nicht eingetütet. Und dann kommt ein Uli Hoeneß um die Ecke und liefert Eberl so einen Bärendienst. Also, wenn ich Rangnick wäre, würde ich sagen, wisst ihr was? Dann holt euch doch irgendwie jemanden aus Paraguay oder so, ist doch mir egal. Aber also das macht doch jetzt was mit diesen ganzen Vertragsverhandlungen.
Ja, wenn aus Argentinien, Martin De Michelis, der ja da sehr erfolgreich bei River Plate arbeitet. Ja, du hast natürlich recht. Also ganz ehrlich, wenn Ralf Rangnick jetzt diese Woche noch absagt, also da kannst du dich ja eigentlich nur kaputt lachen. Alonso hat abgesagt, Nagelsmann hat abgesagt oder beziehungsweise die Bayern waren selber auch nicht so ganz überzeugt. Emery hat unterschrieben bei Aston Villa.
Verlängert.
Verlängert. Also hat seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag gesetzt. Ja. Wenn jetzt Ralf Rangnick noch absagen würde, dass übrigens die Bayern an den rangehen, obwohl der bei Österreich ist, das ist gang und gäbe. Also das ist auch völlig, völlig legitim, was die Bayern da machen. Ich habe nur zwei Punkte immer schon mal gesagt. Also A, Ralf Rangnick ist RB-Schule einfach. Das ist auf
Hoffenheim-Schule auch.
Ja, also, klar, ja, klar. Pressing, immer dem Gegner, den Gegner im Ballbesitz zu Fehlern zwingen. Und so spielt ja Bayern München nicht. Es gibt ja eigentlich kein Spiel, in das Bayern München nicht reingeht, weil sie qua Aufstellung oder Formation eigentlich der Favorit sind und das Spiel machen müssen. Also da habe ich noch ein bisschen meine Zweifel, halte Rangnick trotzdem für intelligent genug, das vielleicht auch zu verfeinern. Wenn du aber das Theater gesehen hast, was Rangnick bei Manchester United mit Ronaldo zum Beispiel
brutal,
hatte,
ja. Ne?
Und dir dann vorstellst, dass der an dieselben der Straße kommt, mit dem Auftrag, alles umzumodeln und nach 6 Wochen plötzlich sitzt er dann wieder da am Tegernsee, satt, selbstzufrieden, aber irgendwas hat ihn gestört und feuert dann wieder einen raus. Das ist natürlich nicht so, wie Ralf Rangnick arbeiten möchte eigentlich. Und ich glaube, dass es Rangnick trotzdem reizt bei den Bayern, weil die Bayern ja im Moment eigentlich nicht performen, aus Ausnahme Champions League. Er könnte da vielleicht so auch ein bisschen seine Titelbilanz aufbessern, obwohl er ja immer in Projekten eigentlich denkt. Aber so auf den ersten Moment würde man sagen, Rangnick und die Bayern, puh, das ist schon eine explosive Mischung. Und wenn sie ihn nicht bekommen, dann fragt man sich, welchen Trainer willst du denn eigentlich noch einstellen, ohne dass der schon im Vorhinein total beschädigt ist, weil er dann wirklich Position 5 oder 6 einfach nur ist.
Ja, aber Moment, also nochmal ganz kurz zu Rangnick. Rangnick ist doch nun jemand, der absolut überhaupt gar keine Widerworte duldet. Also der hat Hoffenheim von 0 auf 1000 geführt. Da hatte er aber auch das Regiment in allen Belangen. Da hat Dietmar Hopp gesagt, pass auf, mach einfach, ich gebe dir die Kohle, hau raus. So, ging gut. RB Leipzig, genau dasselbe. Da war er der Baumeister, Konstrukteur, Architekt, nenn es wie du willst. Ein Alleinherrscher. So, jetzt hast du dann, wenn ich mir das Konstrukt vorstelle, 2 Alleinherrscher an der Säbener Straße, beziehungsweise einen an der Säbener Straße und einen oben auf dem Tegernsee. Und hast noch eine Susi, die wahrscheinlich auch herrscht. So, was machst du denn dann? Dann sagst du, dann kannst du doch eigentlich im Grunde genommen dann irgendwann eine staubige Straße, nämlich die Säbener Straße, 2 etwas ältere Herren, etwas gebückt, mit Colts in der Tasche, stehen sich gegenüber, 12 Uhr, und dann ist doch Showdown. Also das gibt sich doch kein normaler Mensch.
Ja, aber ich find's überragend, was du gerade hier für ein Szenario aufzeichnest. Aber du hast es ja bei Tuchel gesehen. Tuchel kam auch, hat gedacht, na ja, die Bayern performen gerade nicht so. Ich gehe jetzt mal dahin und begründe eine Ära. Dann ist er sogar zum Antrittsbesuch zum Tegernsee gefahren. Hat Uli Hoeneß versprochen, dass er auf den Verein aufpasst. Das ist doch immer so. Ralf Rangnick steht jetzt da und die Braut macht sich schön. Eberl wird dem da Zahlen auf den Tisch legen, dass dem links und rechts schwindelig wird. Und der Eberl wird sagen, pass auf, du hast hier wirklich alle Freiheiten. Wir unterstützen dich in allem. Und dann glaubt das irgendwann sogar an Ralf Rangnick. Und dann sagen seine Kumpels, aber pass auf, also wenn der schwere Rotwein da runterläuft am Tegernsee und oder wenn da irgend so eine Podiumsdiskussion ist, dann kannst du dich warm anziehen. Den Rangnick und also der Asket und Vegetarier, also so, ich weiß gar nicht, ob er Vegetarier
Veganer,
ist.
Veganer, muss man sagen.
Veganer Rangnick.
Achso, das weiß ich nicht. Das eint ihn ja mit Tuchel.
Aber Rangnick ist ja, glaube ich, ähnlich. Und dann das fleischgewordene Metzgerhandwerk, Uli Hoeneß, die beiden zusammen.
Ja.
Also allein für sich vorzustellen, dass sie an einem Tisch sitzen, ist ja schon Wahnsinn.
Und Susi mittendrin.
Susi bringt ja das Fleisch dann und Rangnick will aber kein Fleisch essen.
Ja.
Also die Frage ist, wie eitel ist dann auch Rangnick oder sagt er einfach, ich kann das wirklich durchziehen? Irgendwann glaubst du das vielleicht auch und irgendwann ist aber dann die Realität auch wieder da. Auf der anderen Seite hast du natürlich als Bayern-Trainer auch so viele Möglichkeiten und Rangnick ist ja auch selbstbewusst, sich das zuzutrauen. Also ich würde fast im Moment eher tippen, dass er kommt, aber diese Attacken aus der letzten Woche haben auf jeden Fall die Chancen nicht verbessert.
Also diese Folge heißt auf jeden Fall Safe, it's all about Susi und Und eins noch vielleicht noch eine kleine Nebennote. Nagelsmann und Tuchel, was verbindet die beiden? Eigentlich doch die Tatsache, dass sie relativ coole Säcke sind. Und dass sie sagen, na komm, der Uli, wir kennen den Uli, der wird toben, das ist alles eingepreist. Bevor die das gemacht haben, bevor die Unterschrift runtergesetzt haben, haben die gewusst, ab und zu muss ich mal dann irgendwie antreten. Ab und zu hat Susi gebacken, auch mit Eiern. Esse ich zwar nicht als Tuchel, aber ist dann so. Aber kann ich wegmoderieren, kann ich wegschmunzeln. Am Ende kriege ich das, was ich will. Dann muss ich ab und zu mal ein bisschen nörgeln. Dann fahre ich mal wieder hoch auf den Tegernsee. Pass mal, Uli, ich brauche nochmal 50 Millionen. Dann geht das klar. Aber bei einem Rangnick, der sagt ja, wenn der mir blöd kommt, hau ich ihn um. So, da ist es ja ein anderes Kaliber, andere Generationen. Das sind ja eher die jüngeren Leute, wobei bei Tuchel, ja, also so Mittelalter. Auf jeden Fall sind die von der Haltung etwas entspannter. Bei einem Rangnick, das ist doch, da gibt's ja Initiativen schon, bevor dieser Trainer da ist, gegen den Trainer, also gegen Rangnick. Sollte man vielleicht einfach auch mal von der Seitenperspektive ein wenig ernst nehmen, dass es da schon in der Fangemeinde rappelt, bevor es überhaupt angefangen hat. Also, und dann ja die entscheidende Frage, wenn Rangnick nicht kommt, das ist ja schon fast ein Running Gag, was macht dein Eber dann? Holt er dann Bo Henriksen, weil der jetzt gerade Mainz rettet? Kando ist ja gestorben schon vor einigen Jahren. Das heißt, Jupp Heynckes hat einen neuen Hund, weiß ich gar nicht. Also ich weiß nicht, ob man den jetzt vom Spazierengehen nochmal wegen für eine Übergangsphase kriegen kann, bis der charakterlose Alonso dann doch kommt. Also, es ist ja alles offen.
Also ich bin ja überrascht, was du alles von den Haustieren von Jupp Heynckes weißt. Weiß ich zum Beispiel gar nichts von. Übrigens, du warst ganz kurz eben mal für mich nicht zu hören, aber der Technikchef hat gesagt, der ist so, lass ihn weitersprechen. Ich hoffe, bei dir ist alles aufgezeichnet.
Ja, bei mir ist alles aufgezeichnet. Ja,
okay, dann ist alles gut. Ja, da bin ich mir übrigens nicht so sicher. Es wird immer Leute geben, wenn du Ralf Rangnick holst, da wird es immer ein paar Leute geben, auch im Internet, die schießen und eine Petition, doch Tuchel zu behalten. Das darf dich ja als Trainer nicht beeinflussen. Ich meine, das ist ja genauso. Wir kriegen ja auch gute Zuschriften und schlechte Zuschriften. Und wir machen ja trotzdem weiter. Ne? Also da muss sie ja ein bisschen drüber stehen. Also Rangnick ist sicherlich keinen Millimeter angenehmer als Thomas Tuchel. Deshalb frage ich mich auch, du hast so gesagt, ja, Tuchel, der macht zu wenig Kompromisse und der ist so schonungslos. Ja, aber Rangnick, der wird nicht anders sein. Ne? Und Max Eberl sieht mit Christoph Freund, was das eigentlich heißt, unter den Schattenmännern Hoeneß und Rummenigge zu arbeiten. Wobei, ich habe ja Rummenigge auch oft hart genug kritisiert, aber der hält sich wenigstens zurück. Also das Schauspiel, wie gesagt, das Uli Hoeneß da aufführt, ist für mich absolut indiskutabel. Macht die Bayern sicherlich auch nicht zu einer interessanteren Adresse. Übrigens, die Frage wurde ja auch aufgeworfen. Ich glaube, die Spieler, die interessiert das eigentlich gar nicht. Also, dass das jetzt vor dem Spiel gegen Real Madrid zur Unzeit kommt, ja, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas mit der Leistung morgen Abend zu tun hat. Und letzte Frage, ja, wen holen sie dann auf Wiedervorlage? Der dann kommt, der Trainer, das kann ja eigentlich nur einer sein, zum Beispiel wie Hansi Flick, der händeringend nach irgendwas sucht, wo man dann die Vergangenheit beschwört, der sich aber nicht zu schade ist, dahin sich zu setzen, auch wenn er nur die Nummer 6 ist.
Eieiei. Was soll man dazu noch sagen? Wir warten es ab. Ich denke, wahrscheinlich wird es sowieso dann irgendwann, wenn die Saison vorbei ist, geschickterweise verkündet, wer es denn ist. Dann wird wahrscheinlich der weiße Rauch hochziehen an der ebenen Straße. Entweder es sind rauchende Colts oder es ist wirklich ein Trainer da. Das muss man dann mal gucken.
Ja. So, jetzt haben wir aber genug darüber geredet.
Absolut. Fast 20 Minuten über den Paten, den anderen, der geht und die Susi. Was machen wir jetzt?
Ja, wir müssen natürlich nochmal auf Leverkusen schauen.
Ja, brutal.
Also, Stuttgart hat das ja richtig gut gemacht. Zwar in der ersten Hälfte übrigens auch kein gutes Fußballspiel. Nein. Das Pokalspiel war deutlich besser. Ich war mit einem Freund am Freitag essen. Am Samstag essen und dann sag ich, boah, heute, glaube ich, war schon die Nachspielzeit angebrochen. Heute passiert's wahrscheinlich mit der Niederlage. Und dann sagt er einfach, also er mag Leverkusen wirklich nicht, er ist FC-Fan. Er sagt, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen, die machen noch eins. Dann gucke ich 4 Minuten später 2-2. Die Energie, dieses sich aufwenden, diese Geschichte, die ja gerade geschrieben wird mit den späten Toren, das ist kein Zufall, das ist eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte. Zur Wahrheit gehört aber auch, also wenn wir Leverkusen auch immer so feiern, völlig zu Recht, dieses Tor darfst du natürlich nicht anerkennen von Felix Zweier, wo ich mich dann schon auch teilweise wundere, will jetzt gar nicht auch in diesen Chor einstimmen, die alle sagen, Zweier kann gar nichts, das will ich gar nicht sagen, aber das war keine gute Spielführung. Ja. Und Boniface schiebt in der Luft Rouault einfach weg. Also wer als Abwehrspieler schon mal zum Ball hochgegangen ist, wenn du so einen leichten Schuss da, vor allen Dingen Boniface muss ja mit den Händen da gar nicht hingehen, das musst du abpfeifen. Handspiel nicht zu ahnden, das ist regelkonform. Ich finde es eigentlich eine eine ganz coole Geschichte, weil ich finde, dass das, was Leverkusen da gerade macht, man hat ja das Gefühl, die neutralen Fans denken alle so, ey, das ist ja wirklich, die kommen ohne Niederlage durch so eine Saison durch. Aber das war eine irreguläre Schiedsrichterentscheidung. So fair muss man dann schon auch sein.
Ja, aber das ist ja, also man kann es auch unter Spielglück dann irgendwie verbuchen. Das ist ja dann oft mal so, es gleicht sich auch aus. Also es ist, bin bei dir. Aber,
also es gleicht sich, diesen Spruch, es gleicht sich aus, das ist die größte Mär, die es in den Fußballstandardsprüchen gibt. Das gleicht sich nie aus, so etwas. In einer Saison hast du entweder einen Lauf im Positiven oder im Negativen von Ausgleichen. Never ever.
Glaubst du nicht dran?
Nein, überhaupt nicht.
Okay, da ist der Statistikfuchs, also der Almanach des deutschen Fußballs natürlich bewandert. Da halte ich mich dezent zurück, da kann ich nur verlieren. Aber wir kommen ja
nein, ich nenne dir jetzt einfach nur mal ein Beispiel aus der zweiten Liga.
Sehr gerne.
Fortuna Düsseldorf macht es unter Daniel Thun richtig gut. Aber guck dir mal nur die letzten beiden Spiele an. Beim Stand von 0-0 bei Düsseldorf Fürth gibt es einen Handelfmeter für Fürth. Der wird zurückgenommen. Da haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Das ist Wahnsinn. Das ist für mich der klarste Elfmeter, den es gibt. Und diese Woche kriegen sie in der 95. in Schalke einen gegen sich. Den nimmt der VAR zurück, obwohl es... also man muss den nicht unbedingt pfeifen, aber es ist auf gar keinen Fall eine Fehlentscheidung. Und das war ja mal, haben wir uns auch drüber unterhalten, mal der Ursprung des VARs. Du greifst ein, wenn es eine Fehlentscheidung ist und eine klare Fehlentscheidung. Also da siehst du dann schon über die ganze Saison, es gibt ja auch die Kollegen von Die Wahre Tabelle, du kennst die Seite, ja. Hat Düsseldorf, glaube ich, auf 4 oder 5 Punkte mehr, als sie haben dürften. Nochmal, das schmälert nicht eine wirklich gute Entwicklung unter Thun. Aber nein, du hast gerade gesagt, nein, nicht okay. Du hast gerade gesagt, es gleicht sich alles aus. Es gleicht sich nichts aus. In diesem Falle, wenn du dir zum Beispiel dieses Beispiel anguckst, hat Düsseldorf zum Beispiel über die Saison deutlich mehr von irgendwas profitiert als die Aufstiegskonkurrenten aus Kiel, Pauli oder vom HSV.
Also deshalb sage ich ja, der Almanach der deutschen Fußballstatistik ist, da kann ich nichts entgegensetzen. Also nachher werden wir tippen, da hole ich das dann alles wieder auf.
Ganz aber, genau, da kannst du alles wieder aufholen.
Da kriege ich wieder Husten, du, vor lauter Stress. Aber eins ist doch ganz klar, und das gleicht sich nicht aus, sondern das ist einfach nur Wahnsinn, dass Bayer Leverkusen ist irgendwie so ein bisschen Siegfried, ne? Also das heißt, also unverwundbar, da geht nichts. Also die verlieren einfach nicht. Das wird auch in diesem Leben nicht mehr.
Es sind noch 7 Spiele.
Ja, es sind noch 7 Spiele, aber ich meine,
Die Roma schlagen, das wird übrigens eine brutal schwere Aufgabe. Aber wenn sie da auch nicht verlieren im Halbfinale, dann sind sie ja im Finale. Sie haben noch 3 Bundesligaspiele, das Pokalfinale und eventuell die Europa League. Also das wäre natürlich eine unfassbare Leistung, wirklich in allen Wettbewerben ungeschlagen zu bleiben.
Ja, das müssen wir mal gucken. Also dieser charakterlose Xabi Alonso, da muss man mal sehen, ob das funktioniert. Ich bin da sehr gespannt.
Ja, aber was er natürlich sehr, sehr, sehr gut macht, er dosiert ja sehr gut, ne? Also er setzt dann Wirtz mal wieder auf die Bank, jetzt war Xhaka nicht dabei. Und man hat so schon in den letzten Spielen mehr das Gefühl, sie tun sich dann auch teilweise schwer, in ein Spiel reinzukommen. Es will ja jetzt auch jeder der Erste sein, der sie schlägt. Aber dann, wenn sie zurückliegen, da wacht dann wieder was auf. Und das ist schon, also auch der Jubel im Stadion war ja eigentlich, als wenn es das Tor zur Meisterschaft gewesen wäre, ne? Also ich glaube, die Anhänger von Bayer Leverkusen werden, die all das erlebt haben, diese schrecklichen Spielzeiten 2000 und 2002, die werden gerade im Moment schon durchaus gebührend entschädigt, kann man sagen.
Das kann man so sehen, das kann man definitiv sehen. Ja, wollen wir vielleicht schon mal...
Wir gucken auf den Abstiegskampf,
oder? Ja, brutal, der fängt ja dann... Der fängt ja
also erstmal Heidenheim, eigentlich gerettet, herzlichen Glückwunsch.
Ja, das ist so.
Wahnsinn. Ja. Und die dürfen ja auch noch von Europa träumen, weil Platz 8 oder 9 wahrscheinlich ja auch, also selbst 9 könnte ja noch reichen, aber 8 gibt es zum Beispiel sehr, sehr gute Möglichkeiten.
Ja, wobei, also da, ja gut, es ist knapp, muss man schon sagen. Freiburg ist auch noch mit bei der Musik insgesamt... Frankfurt ist klar drin, würde ich sagen. Die sind durch, international zumindest gesehen. Wobei ich aber sagen muss, wenn man sich dieses Spiel, also Hoffenheim ist ja damit in der Verlosung auch noch drin, du hast es gesagt, Platz 9. Ich habe noch wirklich nie ein so schlechtes Spiel von Hoffenheim gesehen wie das gegen Bochum. Wahnsinn. Also da habe ich gedacht, da steht nicht Hoffenheim auf dem Platz, sondern Darmstadt oder irgendwas. Das war völlig irre.
Kann man da sagen, dass der FC-Fan das erste Mal in seinem Leben mit Hoffenheim mitgefiebert hat?
Nein, das hat er nicht. Ehrlicherweise wirklich nicht, weil ich denke, also da bin ich Sportler genug und denke, möge wirklich der Bessere gewinnen. Und am Ende des Tages geht's dann über die Leistung und nicht über Glück oder Ausgleicherei, die es ja nicht gibt, habe ich gerade gehört und gelernt. Es ist de facto so, dass die TSG Hoffenheim ist jetzt keine sympathische Mannschaft gewesen, für mich noch nie. Aber es gab immer mal wieder fußballerische Momente und auch Mannschaften, Teams bei Hoffenheim, wo ich sagen musste, Respekt, das ist einfach guter Fußball gewesen, das ist schon so. Aber das, was ich da gesehen habe gegen Bochum, soll jetzt nicht die Leistung von Bochum schmälern. Die haben, glaube ich, am Rande ihrer Kapazitäten gespielt. War einfach auch kein gutes, richtig gutes Fußballspiel. Aber und deshalb haben sie auch verdient gewonnen. Aber sorry, ich weiß nicht, wenn du als Hoffenheim so spielst, da sind ja Trainer schon wegen weniger geflogen. Also unfassbar.
Naja, also ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt völlig überrascht, was du hier gerade jetzt für einen Hoffenheim-Block hier einbaust. Also
nö, ich mach den Bochum-Block eigentlich.
Das Letzte, was mich hier an diesem Spieltag interessiert hat. Aber
das ist Abstiegskampf.
Hoffenheim ist doch kein Abstiegskampf.
Nein, Bochum ist Abstiegskampf.
Ja, aber also A, ist Hoffenheim letztes Jahr fast abgestiegen. Ich finde, Matarazzo macht da einen ordentlichen Job. Und du hast halt Frankfurt, die haben ein schweres Restprogramm, spielen keinen guten Fußball, scheinen aber durch die Niederlage von Freiburg jetzt eigentlich für Europa planen zu können. Platz 6 kann ja bei Sieg Dortmund in der Champions League und Platz 5 würde das wahrscheinlich sogar noch für die Königsklasse reichen. Das wäre auch absurd. Und dann geht es zwischen Freiburg, Augsburg, Hoffenheim und Heidenheim und vielleicht auch Bremen. Mhm. Um 2 oder 3 Plätze auch noch nach Europa zu kommen, ist ein bisschen ein Schneckenrennen, wäre aber natürlich für jeden dieser Clubs ein Erfolg. Und damit würde ich jetzt sagen, kommen wir dann wirklich mal im Abstiegskampf an. Wolfsburg gewinnt in Freiburg. Das war kurios, weil Scholler diesen Elfmeter übers Dach bolzt und dann Lacroix. Also ich weiß nicht, wie viel hatte der drauf? 178 macht 2 oder was? Was war denn das für ein Schuss da von Wolfsburg in Freiburg?
So ja, wie du normalerweise eigentlich immer abziehst.
Nee. Das ist ja, ich habe ja Schuhgröße 47.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob du das weißt, je größer der Fuß ist, normal denken die Leute immer, wenn einer groß ist und große Füße hat, der muss hart schießen. Stimmt gar nicht. Kleinere Füße sind besser für einen harten Schuss, weil die Trefferfläche dann konzentrierter ist. Deshalb sind Schuhgröße 41, 42. Die haben den härtesten Bums normalerweise.
Ah, deshalb. Also da bin ich mit meinen 40 richtig, richtig gut.
Ja, ja klar. Ja. Deshalb, man redet ja heute noch von deinem harten Strahl.
Das Baden-Baden. Ist wohl so. Also ich habe 45, es wird nichts werden mit mir. Aber ich war beidfüßig als Feuerwehr des SC Baden-Baden. Also
okay. Von daher. Ja, gut. Beidfüßig im Grätschen. Also, nehmen wir Wolfsburg mal raus.
Wir nehmen 34, raus, ja.
Genau.
Ja.
Ich hatte hier gesagt, vor Wochen, vor Monaten, ich werde dir manchmal schon angeschrieben, da sagen die Leute, kurzfristig kann der Mann gar nicht tippen, aber die langfristigen Entwicklungen, die sehe ich schon. Mhm. Ich hatte 32 gesagt, wird ein bisschen eng mit den 32.
Ja.
Kommen wir erstmal zu Borussia Mönchengladbach. Das ist im Moment, das muss ich leider sagen, eigentlich fast die schwächste Mannschaft in der Bundesliga.
Ja.
Also die tuckern auf der allerletzten Rille, tuckern die wahrscheinlich über den Klassenerhalt. Kleine Episode dabei. Mein Freund Plauze, den habe ich hier schon mal zitiert. Wir spielen den Minigolf Ryder Cup in Köln aus, also Best of 7. Wir holen immer eine neue Minigolfbahn. Und es stand 1-0 und am Freitag haben wir uns getroffen zu Spiel 2. Jetzt muss ich dir das gerade erzählen, lieber Mike.
Ja.
In Zündorf, super Anlage auf der Grof, südlichster Stadtteil in Köln.
Liebe Grüße nach Zündorf.
Und normal ist Putten meine Stärke. Und ich habe gespielt wie eine Wurst. Und nach Bahn 11 lag Plauze, Dirk T. mit 6 Schlägen vor mir. Überleg dir das. Nach Bahn 11 mit 6, das ist
welches
es.
Welches Eisen hat er benutzt, ist die Frage.
Wir haben ja nur diesen Schläger vorne bekommen, den man da an der, den man in der Minigolfkasse bekommt.
Okay.
Dann hat er an Bahn 12 wahrscheinlich im Überschwang der Gefühle direkt 2 eingebüßt. Ich habe ihm jede Bahn einen abgeknapst und an Bahn 17, das ist eigentlich, du spielst geradeaus, und da stehen so zwei Rampen. Wir nennen sie seitdem jetzt nur noch Plauze Schenkel. Hat er leider, muss man sagen, versagt. Er hat eine 7 gespielt und am Ende habe ich das Ding mit 38 zu 40 gewonnen. Trotzdem nochmal Plauze, das war schon echt, hat mich gut gefordert. Ja, und Plauze war schon am Freitagabend völlig fertig mit den Nerven. Oh, wir verlieren gegen Union, wir steigen ab und sowas. Man hat sich gestern zu einem 0-0 gezittert und eigentlich war für Gladbach das Beste am gestrigen Spieltag das Unentschieden zwischen Mainz und Köln. Denn was Gladbach spielt an Ideenlosigkeit, an wenig Herz, die waren ja eigentlich vor 3 oder 4 Wochen schon klar gerettet, das ist wirklich alarmierend. Und da sollten wir auch nochmal irgendwann in einer der nächsten Folgen drüber sprechen. Weil wenn Gladbach so weitermacht, sind die nächstes Jahr für mich einer der Top 3 Abstiegskandidaten. Die betteln in ihrer Entwicklung darum, wie das Schalke und der HSV und Werder und der FC und all die Vereine schon getan haben. Das ist wirklich alarmierend.
Ja, ich finde da auch keine Worte mehr für, aber als Fan des 1. FC Köln muss ich es auch nicht unbedingt. Es ist nur trotzdem so, dass ich denke, was die da für einen Aufwand betrieben haben, über Jahre hinweg, wenn man sich das aber einfach mal anguckt. Und es ist am Ende steht da Platz 13 und du zitterst dich gegen Union Berlin mit einem 0-0 irgendwie dann durch. Puh, muss man auch erstmal machen. Darmstadt 98, auf Wiedersehen in der Bundesliga, vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren wieder. Die sind auf jeden Fall durch, nach unten durch, nach dem 0-1 gegen Heidenheim. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht mehr lang diskutieren. Das ist tatsächlich dann auch wirklich einfach zu wenig gewesen und war wahrscheinlich dann auch vom Kader her einfach auch nicht ausreichend. Mir tut es ein bisschen leid. Ich mochte Darmstadt bisher immer sehr, sehr gerne. Finde auch als Farbtupfer in der Bundesliga hat es gut getan, aber es ist dann halt einfach auch Teil der Wahrheit. Da sind dann die finanziellen Möglichkeiten auch irgendwann erschöpft.
Und ja, wobei, also ich habe mit dem Präsidenten Fritsch mal gesprochen und der sagt, Heidenheim hat eigentlich gar nicht viel mehr Kohle als Darmstadt. Also so tief man den Hut ziehen muss vor dem, was sie da letztes Jahr in der zweiten Liga gemacht haben und auch insgesamt vor dem Wirken von Carsten Wehlmann, der ja gar nicht mehr jetzt da ist, der ja nach Kiel geht und Thorsten Lieberknecht. Das darf man dann auch mal sagen. Das war einfach, ja klar war Darmstadt der Abstiegskandidat Nummer 1, aber 17 Punkte, es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen müsste, oh, die sind jetzt hier ganz bitter und mit fliegenden Fahnen abgestiegen. Das war schon über große Teile dann auch leider ziemlich biederer Fußball und hatte wenig Potenzial, da eine Überraschung zu schaffen. Man hatte lange die Schwäche der Konkurrenz, die dich punktemäßig im Rennen gehalten hat. Ich glaube, dass es strukturell, sie sind mit Förni, mit dem neuen Mann gut aufgestellt, sie lassen sich nicht hängen, das hat man letzte Woche in Köln gesehen, aber es ist ein erwartbarer, aber auch auf gar keinen Fall unverdienter Abstieg.
Gut.
Ja, dann kommen wir jetzt zu den den Punkteverteilungen. Also Union hat einen stabilen Eindruck gemacht. Es ist jetzt am nächsten Sonntag das Spiel Union gegen Bochum. Das ist natürlich unfassbar wichtig, vor allen Dingen auch für Bochum, weil Bochum hat dann, glaube ich, Leverkusen noch zu Hause und fahren am letzten Spiel dann nach Bremen. Das hört sich nach einem schweren Restprogramm an. Ja. Ich war gestern in Mainz. War ein bisschen erstaunt, weil ich eigentlich so gedacht hätte, dass Mainz all diesen Schwung und den Optimismus mitnimmt. Das war in der ersten Hälfte gut. Wir haben echt eine richtig gute Offensivformation. Aber in der zweiten Hälfte hast du dann gesehen, hat dann Mainz irgendwann auch Angst bekommen. Mit dem Sieg wäre ja eigentlich klar gewesen, dass Mainz auf jeden Fall nicht mehr vom Relegationsplatz, also nicht mehr direkt absteigen kann.
Ja.
Und finde, der FC hat dann, klar, mit dem Mute der Verzweiflung, das Herz in die Hand genommen, hat das gut gemacht, hatte auch schon vorher ein paar Torgelegenheiten und ja, der Punkt ist für Köln wahrscheinlich zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Es war ja eine unfassbare hektische Schlussphase, wo man natürlich auch über einen dritten Elfmeter für Köln noch nachdenken kann.
Muss.
Es haben ja dann so viele gesagt, ja, hättet ihr gegen Darmstadt so gespielt oder so gekämpft, dann wäre das ja alles gar nicht so gekommen. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, dass die Mannschaft auch gegen Darmstadt alles versucht hat. Aber es ist halt was anderes, ob du zu Hause als klarer Favorit in ein Spiel gehst. Gegen Bochum haben sie sich ja auch einen abgebrochen. Oder ob du hier in Mainz, tolle Atmosphäre gestern, Mainz will das Spiel zu Hause gewinnen. Du kannst erstmal trotz der Tabellenkonstellation dich hinten reinstellen und das macht der FC schon gut. Die Räume ganz gut geschlossen. Man könnte vielleicht über eine etwas mutigere Aufstellung noch nachdenken, aber die Nadelstiche waren ja auch gestern da. Schulz ist ein ganz anderer Typ als Henriksen, aber jetzt sagen ja alle, gut, wir holen jetzt noch 9 Punkte in Köln, aber du musst erstmal deine Heimspiele gegen Freiburg und Union gewinnen, denn in Müngersdorf, da haben sie sich ja wirklich den Finger abgebrochen, weil eben die offensive Idee und wahrscheinlich auch das Personal fehlt. Und Waldschmidt, der ja auch als Hoffnungsträger da war, das war natürlich gestern eine Minusleistung. Das Tor verschuldet, praktisch mit einem schlampigen Freistoß. Und der Elfmeter war schon echt schlecht geschossen. Das darf man auch mal festhalten.
Ja, das ist in der Tat so. Und ich glaube auch, dass es so ein bisschen sinnbildlich ist. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, nachdem die Dreierauswechslung dann stattgefunden hat, wurde es dann noch besser. Die Dreierauswechslung, das heißt also... Offensive auch nochmal komplett getauscht. Auch Meiner hat dann die Geschwindigkeit reingebracht. Uth als Routinier tatsächlich auch die Bälle besser verteilt.
Und, ja, das ist bei Uth natürlich, das ist mit Abstand der beste Fußballer im ganzen Kader. Die Frage ist nur, wie seriös kannst du auch als Trainer oder Verein mit jemandem planen, der in den letzten 2 Jahren eigentlich nur verletzt war. Aber wenn der reinkommt, ist direkt Struktur im Spiel. Das ist ja gar keine Frage.
Ja, aber das ist genau das, was dir auch gefehlt hat. Und dann hast du halt einfach auch mit Tigges jemanden, tut mir leid, ich will jetzt gar kein Spieler-Bashing betreiben, aber der wahrscheinlich da einfach nicht die Gefahr auch nur am Ansatz bringen kann. Das hat er jetzt auch in der Vergangenheit nicht unbedingt gezeigt, dass er irgendwie torgefährlich ist, die du brauchst. Das ist das alte Problem. Aber ich muss eins sagen, die zweite Halbzeit war, du hast das gerade eben angedeutet, genau das, was man eigentlich braucht, die ganze Zeit durchgängig. Das macht Mut, das macht dann, hast du gemerkt, da ist eine ganz andere Energie auf dem Platz gewesen. Mit dieser Energie kann's was werden. Und wenn du dich dann aus der Liga 1 verabschiedest, dann hoffentlich wenigstens genau mit solchen Leistungen. Ich glaube, man muss jetzt rein rechnerisch, also ist noch nichts entschieden, aber eigentlich ist der FC Köln abgestiegen. Also,
naja, es war ja insgesamt, wie du sagst, es war unfassbar viel Gift und Galle und Hektik auf dem Platz auch gestern. Ja. Und in dem Moment, wo du eigentlich gefühlt abgestiegen warst, da haben sie dann das Herz in die Hand genommen. Ja. Aber das haben sie auch, wie gesagt, dieser Mannschaft kann man vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie charakterlich nicht absolut in Ordnung
stimmt,
ist.
Das
muss man echt sagen. Ja. Wie gesagt, für Freiburg geht es um Europa, für Union geht es auch um den Klassenerhalt. Und dann die Rechnung, ja, dann gewinnen wir am letzten Spieltag in Heidenheim, ja, versuchen wir in Heidenheim zu gewinnen, für die es dann vielleicht auch noch um den Europapokal geht. Gestern hat irgendeiner gesagt, das Leiden geht jetzt doch noch weiter. Hätten wir verloren, dann hätte ich es abgeschrieben, aber jetzt hofft man dann irgendwie doch immer noch. Aber wie gesagt, das Heimspiel wird sicherlich nicht so einfach werden. Das Mainzer Restprogramm in Heidenheim, zu Hause gegen Dortmund in Wolfsburg, ist auch nicht gefühlt auch nicht einfach.
Ja.
Birgt hat auch ein paar Chancen. Ich habe ja gesagt, dass ich Bochum eigentlich in der Relegation erwarte. Bochum, darf man dann auch mal sagen, ne? In dieser schwierigen Situation dann so einen Auftritt dahin zu legen gegen Hoffenheim, das war schon stark, obwohl sie hinten raus dann wieder gezittert haben. Aber das war natürlich auch wichtig für sie, dieses Spiel dann mal über die Zeit zu bringen. Also wenn da das 3-3 noch gefallen wäre, ich glaube, da hättest du an der Kastropper Straße abmelden können, weil dann hätten die an gar nichts mehr geglaubt.
Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Lass uns mal gucken, wenn wir von dem Abstieg reden, wie sieht es denn beim Aufstieg in der zweiten Bundesliga auf? Da ist ja, da hat man sich ja so ein bisschen freigeschossen als HSV. Lass uns doch mal bei deinem HSV ein wenig beginnen. Das muss dir doch jede Menge Freude gemacht haben. Das muss doch für dich ein Befreiungsschlag gewesen sein. Und wenn du dann noch gesehen hast, dass Düsseldorf nur 1-1 gegen Schalke gespielt hat, dann ist doch im Grunde genommen das Herz der Rothose wieder am Pochen dran, oder?
Naja, also erstmal dürfen wir, glaube ich, festhalten, dass es jetzt mal unabhängig vom eigenen Spiel ein Spieltag war, der eigentlich nicht so überragend gelaufen ist. Also andersrum. Falsch.
Naja.
Also St. Pauli hat das Spiel gegen Rostock gewonnen, obwohl sie in der ersten Hälfte, glaube ich, was hatten sie, 0,06 Expected Goals. Also St. Pauli zittert sich auch so ein bisschen ins Ziel, wird aber aufsteigen und am Ende der Saison dann auch verdient. Herzlichen Glückwunsch dazu. Kiel hat verloren gegen Kaiserslautern, aber letzte Woche, du siehst halt, was diese Niederlage gegen Kiel, was die letztlich bewirkt hat. Mhm. Über Düsseldorf habe ich eben schon gesprochen. Düsseldorf hätte in den beiden letzten Spielen noch deutlich weniger punkten können, sodass die Situation natürlich für den HSV trotzdem sehr, sehr prekär bleibt und auch wenig eigentlich dafür spricht, dass sie zumindest noch Dritter werden. Mhm. Der Auftritt in Braunschweig war richtig gut, eine richtige Reaktion auf die Enttäuschung gegen Kiel und auch sicherlich eine schwierige Woche. Es war souverän, endlich mal, dass du auch mal irgendwo hinfährst und deine spielerische Klasse zeigst. Klatzel trotz Erkrankung das gut gemacht. War auch sicherlich ein Plädoyer für Baumgart selber, wo man sagen kann, wenn du jetzt schlecht aus der Saison rausgehst, dann wird es auch für ihn sehr, sehr eng. Ja, und jetzt hast du halt am Freitag die Konstellation. Die ist ja für einen HSV-Fan schon besonders prekär. Du willst natürlich das Spiel gegen St. Pauli gewinnen. Du musst aber eigentlich hoffen, dass Düsseldorf zu Hause nicht gewinnt gegen Nürnberg oder bestenfalls verliert. Wenn sie aber zu Hause verlieren, Düsseldorf, dann ist St. Pauli in jedem Fall aufgestiegen. Also egal, wie das Spiel in Hamburg ausgeht. Und ich glaube, das tut dann schon vielen Fans der Rothosen. Es war ja überall in allen Statistiken zu sehen. Der Verein war noch nie seit Einführung des Profifußballs hinter St. Pauli, egal in welchem Jahr. Und das tut einem als HSV-Fan dann schon weh. Mir tut's auch weh, dass es in diesem Jahr da eine Veränderung in der Rangordnung gibt, dass St. Pauli auf jeden Fall vor dem HSV ist. Man muss das jetzt akzeptieren. Wo sie dann aufsteigen, das ist mir jetzt, ja, das ist schon bitter, wenn es in deinem eigenen Wohnzimmer ist. Aber ich würde tatsächlich eine Niederlage Düsseldorf nehmen am Wochenende und dann da soll sich Braun-Weiß feiern, wo auch immer. Aber das würde ja die Chancen, wenn der HSV gewinnt, auf die Relegation nochmal signifikant steigern. Ne? Aber um deine Frage zu beantworten, insgesamt tut es mir schon weh, wo wir jetzt da gerade wieder stehen. Aber das am Samstag macht zumindest Hoffnung, dass die Saison gut zu Ende geht und dass man auch eine Perspektive über den Sommer hinaus dann hat.
Ja, aber bitte nicht als Vierter. Also wenn du jetzt die Spiele gewinnst und dann wieder tatsächlich einfach auch so die Kurve kriegst und dann hinten raus. Also wenn du jetzt, wenn die Saison jetzt zu Ende wäre, dann würde ich sagen, ja, dann ist es halt so. Aber wenn das jetzt noch weiter besser wird und sie gewinnen ihre Spiele und dann reicht es trotzdem nicht und du bist auf vier, das ist wirklich dann einfach auch so, oh, keine Ahnung, ey, das ist ja wirklich das Bitterste, was passieren kann.
Ja, aber der HSV hat sich jetzt in der Rückrunde halt auch zu viele Auszeiten erlaubt.
Ja,
halt,
so.
Also dann gewinne ich jetzt lieber noch die letzten vier Spiele und nehme diesen Schwung mit. Du brauchst ja auch, wie geht's denn weiter? Mit Baumgart und Bolt, mit Baumgart und einem neuen sportlichen Verantwortlichen, ohne die beiden, das sind ja alles Fragen. Und ich habe dir gesagt, wenn dann so viele Spieler gehen, wie Benesch, wie Reis und sowas, bei Glatzel bin ich mir noch nicht so sicher, ich glaube, der fühlt sich auch privat sehr wohl in Hamburg. Du brauchst ja erstmal eine Mannschaft und eine Idee. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Steffen Baumgart dann noch Spieler für seine Idee holt. Aber es ist einfach jetzt ganz wichtig, dass du mit einer guten Atmosphäre, und es ist auch ganz wichtig, das erwarten die Fans auch, dass du am Freitag in deinem Stadion zu Hause St. Pauli forderst, also sie am besten schlägst. Ne? Also das wäre natürlich der Super-GAU. Die feiern da den Aufstieg und du gehst zu Hause gegen St. Pauli unter. Das darf natürlich nicht sein.
Das darf nicht sein, sonst wahrscheinlich der Jungfernstieg.
Ja, aber wir können ja noch mal nach unten ganz kurz gucken. Markus Kauzinski entlassen, Wien gestern früh 2-0 vorne, dann 5-3 verloren. Der Betze lebt, völlig überraschend, in Kiel.
Ja.
Die wurden ja letztes Jahr fast schon beerdigt. Jetzt sieht es für mich eher so danach fast aus, dass Wien und Rostock unten das so ausmachen. Schalke scheint sich Schritt für Schritt zu retten. Auch der Abstiegskampf, Wahnsinn in Liga 2.
Absolut, aber wenn du als erster FC Kaiserslautern jetzt nicht den Schwung mitnimmst, wo du gegen Kiel gewonnen hast, dann tut es mir leid, aber dann haben sie es auch nicht verdient, dann müssen sie dann tatsächlich auch in Liga 3. Aber so weit sind wir noch nicht, aber diesen Schwung musst du jetzt mitnehmen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Bei Wien Wiesbaden habe ich große, große Sorge, auch mit der Trainerentlassung jetzt. Kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt auf den letzten Metern dann noch gut geht. Hansa Rostock habe ich aber immer noch auf dem Zettel. Das ist eine Mannschaft, die einfach brutal kämpfen kann. Das ist eine Mannschaft, die sich noch nicht aufgegeben hat.
Nee, das auf gar keinen Fall aufgegeben. Die haben richtig gut gespielt in Melantor.
Genau, das meine ich ja. Und das ist eben genau der Punkt, wo du, also bei Wiesbaden würde ich sagen, ciao, das wird 17, aber dann geht es ein bisschen um die Relegation. Und da könnte es dann eben ausgemacht werden zwischen Hansa Rostock und den ersten FC Kaiserslautern. Wobei Braunschweig jetzt auch aufpassen muss, die hat einen guten Run gehabt, aber was macht das mit der Mannschaft, wenn du vier Stück vom HSV kriegst? Also das ist
ja, halt, ich glaube, das macht jetzt nichts mit dir, dass du vier Stück vom HSV kriegst, sondern es macht was, dass du einfach mal keine Punkte geholt hast, aber dann wird der Trainer jetzt sagen, ihr spielt so eine überragende Rückrunde, jetzt schüttelt euch und dann geht's weiter. Spielen jetzt in Fürth, das ist eine schwierige Aufgabe, Rostock zu Hause gegen den bärenstarken KSC, Lautern abends im Topspiel gegen Magdeburg und Wiesbaden gegen Kiel, also das ist nächsten Spiel, da ist unfassbar viel Brisanz drin. Selbst der 1. FC Nürnberg muss ja eigentlich gefühlt jetzt aufpassen, dass sie nicht noch völlig durchgereicht werden. Die sind ja in einem atemberaubenden Sinkflug. Nein, wirklich.
Ja, ist so.
Und ja, der Club ist ja auch ein großer Verein. Aber ich würde sagen, gucken musst du ab Braunschweig mit 34 Punkten. Braunschweig und also Rostock hat zum Beispiel auch noch den negativen Punkt mit dem Torverhältnis. Aber Wiesbaden scheint mir jetzt im Moment ein bisschen zu taumeln. Habe ich übrigens auch mal vor 4 Wochen hier, glaube ich, gesagt, dass da die Tendenz, da hat der Tabellenplatz lange die Tendenz so ein bisschen verschleiert. Kurzer Blick noch in Liga 3. Ulm wird wohl aufsteigen. Ich weiß nicht, ob du gestern gesehen hast. Umstrittenes Tor. Der Schiedsrichter hat auch den Schützen gefragt, der mit der Hand dran war. Er hat gesagt, er hat es nicht so mitbekommen. Es war allerdings ein Handspiel. Aber was Ulm spielt, die werden jetzt am nächsten Wochenende, können die zu Hause gegen Viktoria Köln aufsteigen. Das Donaustadion wieder zweitklassig. Wahnsinn. Regensburg und Münster kämpfen gerade so ein bisschen um Platz 2. Bei Dresden sieht's dank eines Elfmeters gegen sie in der 90. nach einem weiteren Jahr dritte Liga aus.
Ja, ist so. Ist so. Kaiserslautern, Entschuldigung, Saarbrücken sehe ich auch.
Ja, Saarbrücken ist jetzt weg, klar.
Ist jetzt weg.
Unten ist Bielefeld, Halle, Mannheim, Duisburg geht wahrscheinlich auch runter, ganz, ganz bitter. Aber Alemannia Aachen ist zurück. Aufstieg am Wochenende auf der Couch.
Brutal.
Das wird... Das wird, was Atmosphäre angeht und große Zuschauerzahlen, natürlich auch eine Bereicherung für Liga 3 werden. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen zurück.
Und vielleicht, um das Weiße Ballett nochmal so ein bisschen mit ins Spiel zu bringen, wer hat Alemannia Aachen in Liga 3 geschossen?
Wahrscheinlich das Weiße Ballett dann, wenn du es so ansprichst.
Ja, also so über Bande. Fortuna Köln hat ja gewonnen und das hatte unmittelbar... Das Tor hat geschossen, das 2-1 hat Henry Matta geschossen, der beim 1. FC Köln ausgebildet wurde für Fortuna Köln.
Oh, also Fortuna gegen Wuppertal 2-1 gewonnen, ne?
Genau. Ja.
Boah, und, also was, wo du mittlerweile hinabsteigst, das ist ja Wahnsinn.
Was heißt hier absteige? Ich bin
einfach informiert. Nein, absteigst in die Niederungen des Fußballs, ja, das meine ich.
Ja, man muss einfach nur informiert sein ein bisschen, das ist das Wichtige. Aber ich kann das verstehen, dass du jetzt natürlich an dieser Stelle so ein bisschen so einen debilen Blick hast. Muss ich ehrlich sagen.
Ach so, ja.
So ein bisschen entrückter Blick. Ich weiß nicht, was da los ist, Reggie. Das ist wirklich ein...
Ach, hast du das angeguckt am Montag, die Glanzparade, oder?
Diesen debilen Blick von dir habe ich gesehen, ja. Ich habe auch festgestellt, dass...
Also jetzt hast du mit Wolf Fuß telefoniert und dann nimmst du jetzt seine Wortwahl auch schon auf, oder
ich was? Ich habe mit Wolf Fuß telefoniert, der sagt so, du sprich den Becky doch mal drauf an, auf diesen debilen Blick.
Ich habe einfach nur gesagt, dass diese ganzen Lobeshymnen auf Real Madrid, dass man immer so tut, als wenn das ist halt die Mannschaft, das war einfach Glück bei Manchester City. Und das habe ich versucht nochmal zu verdeutlichen. Und er hat da eine Ode an die Freiheit und an die königlichen Lobes.
Ja, die beste Mannschaft der Welt es war schon so, dass ich mich gefragt habe, wann wird Wolf Fuß eigentlich Sportdirektor bei Real Madrid?
Ja, also es war fast eine Bewerbung dafür, ne?
Es war nicht nur eine Bewerbung, das war im Grunde genommen, man hat den Vertrag ja schon unterschrieben und war schon im Sprech von den Königlichen, hat eine königliche Ode gehalten. Und hat dich da auch komplett auflaufen lassen dein Blick war dann zum Schluss entrückt. Ich habe sehr viel gelacht. Also ich habe euch beide noch nie, glaube ich, so in Rage erlebt, aber es hat auch mal gut getan.
Ja, ist doch cool, so mag das doch. Also auflaufen.
Ja, wobei gar nicht. Also du warst persönlich auch angefasst, habe ich gemerkt. Also du hast gesagt, das geht ja schon fast ins Persönliche, hast du gesagt.
Ja, natürlich, klar, weil ich kann ja anderer Meinung sein, aber das debil. Aber wir haben am Wochenende, am Samstag im Heising und Adelmann Versöhnungsgin getrunken. Alles gut.
Das ist sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. So, du hast auch die schöneren Hoodies an, abgesehen davon, muss ich das jetzt sagen.
Aber er hat ja dieses Hemd, das versteigert wird. Sprechen wir noch kurz über die M92 und tippen dann?
Wir können über die EM92 sprechen. Ich war gerade bei Real Madrid schon und wollte eigentlich,
Ja, dann fang doch an, dann lass uns doch tippen. Also was sagst du? Bayern gegen Real?
Ja, also das ist jetzt etwas, wo jetzt habe ich mich belehren lassen. Es ist wirklich sehr lange Zeit. Wie viele Folgen haben wir? Ich weiß es gar nicht mehr überhaupt, wie viele Eierfolgen wir gedreht haben hier. Aber ich habe gelernt, dass Bayern München in der Champions League etwas anderes ist als Bayern München in der Bundesliga. Und deshalb wird das Spiel 2-1 für Bayern München ausgehen.
Boah, das ist genau mein Tipp.
Nein.
Ich sage auch, Bayern gewinnt 2-1.
Wie kommst du drauf? Also jetzt müssen wir Deep Talk mal machen irgendwie ein bisschen. Das ist ja, können nicht ja, so.
Was heißt, wie kommst du da drauf?
Wir sind uns so einig. Wir sind gar nicht wie Fuß und Wagner, sondern wir sind
nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn. Nein, ich habe ja schon kurz vor Weihnachten zu dir gesagt, die ganz großen Mannschaften sehe ich dieses Jahr nicht so in der Champions League. Also Leverkusen ist wahrscheinlich die beste Mannschaft in Europa. Die spielen in einem anderen Wettbewerb. Liverpool, die jetzt auch schlecht sind, aber vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt der Saison für die Bayern gefährlich gewesen wären, spielen auch im anderen Wettbewerb. City ist mal wieder in Schönheit gestorben, Haaland ist auch nicht so in Form. Ja, und jetzt ist es ja das vorweggenommene Finale praktisch, Bayern gegen Real. Und ich kann ja jetzt nicht letzte Woche sagen, dass Real sich auch so ein bisschen weitergezittert hat und sage jetzt, jetzt kommen die da hin und schießen die Bayern 3-0 weg. Also natürlich hat Real Madrid so viel individuelle Klasse, dass die an jedem Tag jeden Gegner auf der Welt schlagen können. Aber das haben die Bayern eigentlich auch. Und es ist ein Heimspiel und ich hätte jetzt einfach gesagt 2-1 für die Bayern, was fürs Rückspiel natürlich trotzdem noch einiges offen lassen würde.
Ruf doch bitte mal Susi an und frag mal, was Susi tippt. Das würde mich interessieren.
Susi sagt, wer gegen die Bayern tippt, ist charakterlos. Also deshalb tippen wir beide auf Sieg Bayern.
Okay. Das hab ich verstanden. Weitere Tipps gerne genommen.
Genau. Was ist mit Dortmund gegen Paris?
Ja, das ist jetzt Ende der Fahnenstange. Also ich glaube, da ist jetzt einfach dann auch vorbei. Und da wird Dortmund einfach mal mit 2-0 nach Hause geschickt. Der PSG wird brutal zuschlagen. Der Wunder-Terzic ist durch, der wird uns auch nächste Saison nochmal weiter bewundern und dann ist aber Schluss jetzt hier.
Ich sage 2-0 Dortmund.
Nein!
Doch,
Du machst den Gleis. Das ist ja unverrückt.
Also vor Paris habe ich, also natürlich hat Paris eine Ansammlung von Weltklasse-Spielern. Die spielen in der Champions League, rufen sie dieses Mal auch einiges ab. Aber ich glaube nicht, dass man vor Paris Angst haben muss. Und ich glaube, dass das dieses Erweckungserlebnis zu Hause gegen Atletico, wo auch das Westfalenstadion mal wieder das Westfalenstadion war, schon einiges machen lässt. Und Paris ist auswärts ganz seltsam. Natürlich Paris können die ist, wir kennen die über Mbappé auch Konter fahren. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich glaube an Dortmund und sage 2-0.
Puh.
Dann sage ich noch, lege ich noch vor mit der Europa League.
Ja.
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Wir sind, glaube ich, in Rom beim Hinspiel, ne?
Ja.
Ich gucke mal gerade nach. Europa League.
Da sind so. Wir sind in Rom, ja.
Wir sind in Rom. Wahnsinn. So.
Wir sind in Rom. Und das
also die
wird
Roma unter Daniele De Rossi nicht mehr wiederzuerkennen. Sie haben unter Mourinho einen Zweckfußball teilweise zum Abgewöhnen gespielt. Wenn du dich an die Halbfinals letztes Jahr erinnerst, praktisch ohne Torchance ins Finale gekommen. Deshalb glaube ich auch, dass die Zeit von Mourinho rum ist. Aber De Rossi, ich glaube jetzt in 13 Spielen 10 Siege. Die spielen offensiv, die spielen leidenschaftlich. Also das wird, auch wenn das Olympico, das hat ja eine Laufbahn, aber wenn es dann mal richtig brennt da, das kann schon. Also das wird eine Herkulesaufgabe für Leverkusen. Mhm. Ich sage 1-1.
Es tut mir sehr leid, aber ich glaube wirklich fest daran, dass jetzt hinten raus dann doch Leverkusen sagen muss, es reicht nicht mehr ganz, um unverwundbar zu sein und die Roma gewinnt 1-0.
Boah, also wir haben einen total identischen Tipp und dann zweimal Gleis gegen Wagner.
Wollen wir noch Wahnsinn. Marseille gegen Atalanta gucken?
Können wir natürlich auch, aber du wirkst auf mich ja fast schon entrückt mit deinen Tipps hier.
Aber nicht ganz so debil wie du.
Marseille gegen Atalanta, da sage ich 2-1 für Marseille im Velodrom.
Da sind wir nicht beieinander, Gott sei Dank, weil es wird ein sehr sachliches 1-3 für Atalanta. Mhm. Atalanta ist ja wirklich, also ist ja ein Wunder.
Bin beim Rückspiel, sehr, 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 sehr geile Stadt Bergamo. Kann ich übrigens nur allen empfehlen, die mal einen Städtetrip machen wollen. Die Altstadt oben auf dem Berg, von einer wunderbaren Mauer praktisch geschützt. Das Stadion sehr nett. Es gibt einen eigenen Flughafen, der heißt Mailand Süd oder was? Mailand Bergamo, fliegen auch welche hin. Also wer zu Hause ein bisschen Ärger hat zu Beginn der Woche, einfach mal mit seiner Liebsten 2 Tage Bergamo buchen.
Oder aber auch einfach mal nach Göteborg fahren, nach Schweden.
Oh.
Und einfach mal singen, we are red, we are white, we are Danish dynamite. Wow.
Ich war 20 damals in diesem Sommer, mein lieber Mike. Bin mit meinem Freund Christian nach Schweden gefahren zum Halbfinale und Finalwochenende.
Ja.
Und man muss sich das so vorstellen, die Deutschen, es waren ein paar Hooligans dabei, die haben sich in der Vorrunde nicht gut benommen. Die Deutschen haben ja übrigens, sind ja richtig vorgeführt worden von den Niederlanden.
Oh ja.
Und sind ja nur weitergekommen, weil die schon ausgeschiedenen Schotten die GUS damals geschlagen haben. Wir kamen dahin. Es war Mittsommer, das ist ja das größte Fest, das weißt du ja als halber Skandinavier.
Selbstverständlich.
Wir sind mit der Fähre von Travemünde nach Trelleborg übergesetzt und hatten dann noch ein paar, wir haben Spirituosen eingepackt und kamen in Halmstad auf einen Campingplatz. Da waren nur Schweden, Dänen und Holländer, die sich alle super verstanden haben. Haben wir erst so ein bisschen gedacht mit unserem deutschen Kennzeichen. Aber als wir den Kofferraum aufgemacht haben und die Schweden haben gesehen, was wir da mitgebracht haben, also waren nachher gefühlt die Könige auf dem Campingplatz. Das war einfach herrlich, muss man sagen. Und dann haben wir 3 Spiele gesehen, beide Halbfinals und das Endspiel, zu einem Schwarzmarktpreis von 160 D-Mark für jeweils, also für 3 Spiele. Und haben alle Spiele damit gesehen. Wenn du siehst, was heute Karten kosten, das ist unfassbar. Das war wirklich noch eine andere Zeit.
Da kannst du für 160 Euro wahrscheinlich gerade mal die Toilette besuchen.
Ganz genau. Und deine Dänen, das sind doch heute noch Volkshelden, ne? Wie guckt man heute auf diese Mannschaft von 92?
Also erstaunlicherweise ist es so, dass We are red, we are white, we are Danish dynamite. Da gibt's ja auch den passenden, die dänische Version davon. Es ist gar nicht so viel mehr. Es ist tatsächlich, also wenn du auch an die Helden denkst, Dennis Bergkamp und wie sie alle hießen.
Dennis Bergkamp war ja der Held, der Holländer den Elfmeter verschossen hat.
Entschuldigung, nicht Dennis Bergkamp.
Du meinst Peter
Schmeichel und Co. Wie komme ich auf Dennis Bergkamp?
Ja, weil der den Elfmeter verschossen hat im Halbfinale gegen die Dänen. Richtig. Wo dieser schlimme Kniescheibenbruch von Henrik Andersen noch war.
Okay, aber warum habe ich denn das? Egal. Auf jeden Fall ist es so, dass es in Dänemark diese Mannschaft und auch diese EM 92 gar nicht mehr so auf dem Radar ist. Die Dänen sind da ja so ein bisschen entrückt, um es mal bei Thomas Wagner zu lassen. Nein, sie sind so ein bisschen distanzierter da. Also man hat das gewonnen, da hat man sich auch drüber gefreut und dann geht's halt eben weiter. Und das Leben geht weiter.
Aber gefreut, da waren 1,5 Millionen Menschen waren in Kopenhagen auf der Straße. Also du wohnst da, aber ich habe gedacht, das hätte einen ganz anderen Stellenwert, weil du hast ja damit einen Titel gewonnen, das ist ja für die Ewigkeit. Da ranken sich ja übrigens auch so viele auch Mythen drum. Ne? Also als erstes Mal müssen wir sagen, dass die jugoslawische Mannschaft ja schon in Schweden war. Roter Stern Belgrad hatte 91 die Champions League gewonnen. Das war eine Mannschaft mit Stojkovic, mit Boban, mit Prosinecki, also die Jugoslawen waren eigentlich EM-Favorit, also auch eine ganz bittere Geschichte. Und dann sind sie, glaube ich, 10 Tage vom Turnier ausgeschlossen worden durch einen politischen Beschluss. Und die Dänen waren übrigens nicht alle am Strand, wie es heißt. Die hatten sogar noch ein Länderspiel vorher gemacht, aber die hatten halt alle runtergefahren. Und Richard Möller-Nielsen hatte sich mit den beiden Lautrup-Brüdern auch überworfen. Michael Lautrup ist nicht zurückgekehrt in die Nationalmannschaft. Brian ist zurückgekehrt. Dann haben sie im ersten Spiel gegen die Engländer ein Unentschieden geholt, haben gegen die Schweden verloren, aber haben dann die hochfavorisierten Franzosen mit Michel Platini geschlagen. So, und dieses Elfmeterschießen im Halbfinale und dieses Spiel gegen die Niederlande, das war episch. Und beim Finale, das muss man dann auch sagen, wenn du dir das anguckst, so in der Rückschau sagen alle, ja, der etwas in die Jahre gekommene Weltmeister von 90 hat präsig gegen die Dänen verloren. Also die Deutschen waren sowas von überlegen. Ich habe das Spiel letztes Mal für Magenta TV kommentieren dürfen. Da gibt es einen eigenen Kanal mit Historie. Peter Schmeichel ist Wahnsinn, was der hält. Deutschland hat 5, 6 Riesenbretter. Und Dänemark, das erste Tor, kann man sicherlich über Foulspiel für eine Sense drüber nachdenken. An die Breme, Faxe Jensen schießt sein einziges Länderspieltor, der tritt fast das Netz kaputt und vor dem 2-0 von Wilfort, das ist ein Handspiel. Ich will damit nur sagen, wie Geschichte auch teilweise geschrieben und nachher bewertet wird, aber dass das von den Dänen natürlich einfach nur geil war, diese Lockerheit, die waren übrigens nur einmal bei McDonald's, das hat der Trainer als Motivationsspritze gegeben, aber für den Fußball war es einfach geil, was die Dänen da, dieses Red are White, We are Danish Dynamite, das gab es ja schon 86 in Mexiko und 84 in Frankreich, ja. Aber da ist es, dass Dynamit dann so richtig explodiert in Schweden.
Und du hattest schon relativ viele Spieler bei den Dänen, die auch in der Bundesliga gespielt haben, die auch international gespielt haben. Das ist immer, also man hatte da irgendwie bis dahin ja immer so ein bisschen das Gefühl, die Dänen, wie kann das dann sein, dass plötzlich die Dänen Europameister werden? Aber die hatten einfach wirklich auch Spieler, die international auch wahnsinnig schon unterwegs waren.
Ne? Ja, wie die beiden Lautrup und du hattest ja schon 86 Preben, Elkjær Larsen, der damals, Arnesen, Mölby.
Flemming Poulsen.
Ja klar, Flemming Poulsen ist ja 92, dann hattest ja Allan Simonsen, der leider sich 84 das Schien- und Wadenbein gebrochen hat. Also du hattest schon eine Anzahl von richtigen Weltklasse-Spielern. Kim Christofte, wahrscheinlich der langsamste Däne, der je in der Bundesliga war beim FC, aber feines Füßchen. Also das war schon eine richtig gute Mannschaft. Und einfach, wenn du die Bilder gesehen hast, das Finale war ja freitagsabends in Göteborg. Was da los war in Göteborg, also deshalb dein Reisetipp. Die Avenue kann ich jedem nur empfehlen, mein lieber Mann. Ach, schöne Erinnerung. Da war man 19 und die Welt war zu klein fast. Aber in Absolut. Göteborg war sie schön. Aber einfach schön.
Hätte der erste FC Köln jetzt einen Spieler wie Henrik Andersen zum Beispiel noch. Also es wäre ja alles anders.
Das wäre übrigens was für dich gewesen damals. Midsommer, es waren 35 Grad, feierwütige Schweden, Dänen und Däninnen und Holländer und sowas. Also es war schon toll, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das habe ich mal in Finnland erlebt. Midsommer, das werde ich nie vergessen. Sehr angesagt war damals Smirnoff Eis. Damals habe ich noch Alkohol getrunken.
Ah, ich stelle mir gerade vor, wie du in so einer finnischen Blocksauna sitzt, ja. mit 8 Finninnen, die dich mit Smirnoff Wodka verwöhnen.
Absolut, absolut. Und dann irgendwie noch Uli Hoeneß, der auf der Seite liegt und schreit, man reiche mir die Feder.
Und einen Rotweinaufguss macht, ne?
Absolut, genau. Und Susi macht von außen die Tür zu.
Und guten eins, Tag. Muss man ganz ehrlich sagen. Also wer in Finnland sich mit Mike Leis, 8 Finnen und einem schweren Roten in die Sauna setzt, der braucht vor allen Dingen eins. Eier. Wir brauchen Eier. Ja.